Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, hier stehe ich, ich kann nicht anders. In diesen Worten kommt eine ungeheure Kraft zum Ausdruck. Ich habe etwas von dieser Kraft gespürt, sehr eindrücklich habe ich das nachempfunden, als ich vor 3 Wochen in Worms stand, und zwar genau an der Stelle, wo Martin Luther vor 499 Jahren, nächstes Jahr ist das große Jubiläum in Worms, wo Martin Luther vor 499 Jahren beim Wormser Reichstag vor dem Kaiser und den Abgesandten des Papstes stand. Er wurde aufgefordert, seine Aussagen über die Kirche und über den Papst zu widerrufen. Ein Künstler hat an dieser Stelle, die ist heute in einem Park gelegen, hat an dieser Stelle ein Kunstwerk mit dem Namen Die großen Schuhe Luthers installiert. Das waren 2 große Schuhe aus Bronze, in die man sich hineinstellen konnte und dann die Worte Luthers nachsprechen konnte, die da auf einer Tafel dann zu lesen waren. Ich kann und will nicht widerrufen, weil es die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Es war ein längerer Text, aber das war für mich der Kernsatz. Ich kann und will nicht widerrufen, weil es die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Den Satz, hier stehe ich, ich kann nicht anders, den hat man Luther zwar erst später in den Mund gelegt, den hat Luther selber so nicht gesagt, aber er bringt diese ungeheure Kraft zum Ausdruck, die in dieser Antwort liegt, die Luther da Kaiser Karl dem V. entgegengeschmettert hat. Die Kraft einer Sache, die Martin Luther ganz und gar ergriffen hat und von der er sich auch unter dem Druck seines Gegenübers nicht lossagen konnte. Wo habt ihr schon einmal so eine Kraft, so eine Energie gespürt? Eine Energie, der ihr euch nicht entziehen konntet, auch wenn es Widerspruch gab. Ich denke dabei gar nicht an so Situationen wie bei Martin Luther, sondern an ganz alltägliche Situationen, wo Menschen leidenschaftlich für ihre Botschaft, für ihre Überzeugung einstehen. Wenn sich in der Zeitung Anhänger der Homöopathie in Leserbriefen dagegen wehren, dass homöopathische Arzneimittel auf den Placebo-Effekt reduziert werden, zum Beispiel. Oder wenn Veganer auf einer Familienfeier der versammelten Mannschaft vor Augen führen, wie Tiere für unsere Bedürfnisse leiden. Oder wenn ein eingefleischter Fan seinen Lieblingsverein oder seine Lieblingsband leidenschaftlich gegen jede Kritik verteidigt. Das sind so Situationen, in denen diese Energie, diese Kraft zu spüren ist. In welchen Situationen sagt ihr, hier stehe ich, ich kann nicht anders? In der Regel reagieren wir so auf Widerspruch und Angriffe gegen Dinge, die uns heilig sind. Luther hat in der Bibel die Botschaft von der Gnade Gottes für sich entdeckt. Und diese Entdeckung, die konnte er nicht mehr rückgängig machen. Deshalb konnte er an dieser Stelle nicht widerrufen, sondern hat eben diesen schönen Satz gesagt, ich kann und will nicht widerrufen, weil es die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Manchmal fällt uns das leicht, das zu sagen, je überzeugter wir von einer Sache sind. Aber manchmal fällt es uns auch schwer, weil wir wie keine Argumente haben. Wie willst du für etwas einstehen, über das sich schlecht diskutieren lässt? Über Geschmack zum Beispiel lässt sich bekanntlich nicht streiten. Gerade in Glaubensfragen stehen wir da manchmal ganz schön auf dem Schlauch, erklären den Glauben zur Privatsache und sagen dann, ja, das muss ja jeder für sich selbst wissen. Ich denke, hier können wir eine ganze Menge von den Glaubensvorbildern lernen, die uns die Bibel und die Geschichte zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel Martin Luther oder Dietrich Bonhoeffer oder eben den Hauptmann von Kapernaum, von dem wir gerade in der Lesung gehört haben. Ein weiteres Vorbild ist der wichtigste Schriftsteller des Neuen Testamentes, der damals die ersten Glaubenszeugnisse von Jesus Christus verfasst hat, der sich intensiv mit diesem neu aufkommenden christlichen Glauben auseinandergesetzt hat, zuerst kritisch und dann leidenschaftlich dafür. Ich lese zwei Verse aus dem Römerbrief im ersten Kapitel, aus der Einleitung zum Römerbrief. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt, für die Juden zuerst und auch für die Griechen. Gottes Gerechtigkeit nämlich wird in ihm offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte aber wird leben. Soweit ein kurzer Ausschnitt aus der Einleitung zum Römerbrief. Liebe Gemeinde, hier stehe ich, ich kann nicht anders. So wie Luther hätte man ebenso gut Paulus diese Worte in den Mund legen können, jenem Ex-Pharisäer, der nach einem Bekenntniserlebnis auf dem Weg nach Damaskus vehement für den christlichen Glauben eingetreten ist, den er noch kurz zuvor als Irrlehre bekämpft hat. Paulus hat das Evangelium von der Auferstehung von Jesus Christus unter den Nichtjuden weiter verbreitet. Paulus leidenschaftliche Mission hat ihm einen großen Ruf eingebracht damals. Bis nach Rom war er als Prediger bekannt. Dabei ist er allerdings auf erheblichen Widerstand und auf viele Spötter gestoßen. Richtig lächerlich hat er sich bei manchen gemacht mit seiner Botschaft vom auferstandenen Gottessohn. Denn dieses Gottesbild, das Paulus da verkündet hat, das war vielen fremd und es war neu für die Menschen und deshalb war es einfach wahnsinnig umstritten. Als Paulus diesen Brief der Gemeinde in Rom schreibt, da kennt er die Gemeinde in Rom noch gar nicht, er war noch nie in Rom. Und umgekehrt auch, sie kennen ihn auch nicht. Und so ist es ihm bewusst, dass er seinen Glauben und seine Theologie gut begründen muss, um Zugang zu dieser Gemeinde in Rom zu finden. Und das macht den Römerbrief zu so etwas wie sein geistliches Erbe, sein Vermächtnis. Und das macht die Schrift für uns so wertvoll. In diesen zwei Versen, da ist die Theologie von Paulus so eingedampft auf ein kleines Konzentrat. Aus beinahe jedem zweiten Wort könnte ich jetzt eine eigene Predigt machen. Ich mache das natürlich nicht, deshalb kann ich nicht auf die verschiedenen Details in diesen Versen eingehen. Ich möchte eher bei der Gesamtaussage bleiben. Wir haben im Laufe der Jahre viele Möglichkeiten gefunden, unsere Welt zu beschreiben. Es gibt nicht mehr eine einzige Wirklichkeit, sondern es gibt eine ganze Reihe von Wirklichkeiten. Unsere Anschauungen da in der westlichen Welt, die sind vor allem wissenschaftlich geprägt. Wissenschaftliche Wirklichkeit ist das, was man beobachten kann, was man messen kann, was man in Tabellen aufzeichnen kann. Die Wirklichkeit der Religion, die steht dem entgegen. Da lässt sich nichts beweisen oder beobachten. Der einzige Zugang zur Religion ist der Glaube. Aber es gibt auch andere Wirklichkeiten als die wissenschaftliche und die religiöse. Es gibt zum Beispiel die Wirklichkeit der Kunst, wie ich sie da in diesem Park erlebt habe. Maler zeigen uns in ihren Bildern ihre Einblicke in diese Welt, die kein Lehrbuch vermitteln kann. Schriftsteller entführen uns in Bereiche, die kein Forscher zu ergründen vermag, und Musikerinnen und Musiker lassen uns Kompositionen hören, die keine gelehrten Worte jemals wiedergeben können. Das alles sind Wirklichkeiten, die nebeneinander existieren. Eines haben sie gemeinsam, und das ist nämlich die Suche nach Erkenntnis und nach Heil für die Menschen. Jahrhundertelang gehörte der christliche Glaube wie selbstverständlich zum Leben unserer Gesellschaft dazu. Man wurde getauft, man war und blieb in der Kirche, man besuchte den Gottesdienst. Inzwischen ist das nicht mehr so. Auch wenn wir immer noch Lichtjahre von der Situation damals bei Paulus entfernt sind, entwickeln wir uns als Kirchenmitglieder so langsam da in der Schweiz wieder zur Minderheit. Als Gottesdienstbesucherinnen und Besucher sind wir es schon lange. Und auch wenn uns hier in Westeuropa zurzeit keine Verfolgung oder Diskriminierung droht, müssen auch wir uns immer mal wieder für unseren Glauben rechtfertigen. An etwas zu glauben, das man nicht sehen kann, das erscheint heute als unvernünftig. Die aufgeklärte und vernunftbetonte Denkweise der Neuzeit hat die Religion zum Teil schon verdrängt. Und je besser wir unsere Welt erforschen können, desto weniger Platz bleibt für den Glauben an Gott. Wer da noch glaubt, stößt häufig auf Unverständnis und erntet Kopfschütteln. Und ich stelle mir vor, dass das auch der Grund ist, warum wir so zurückhaltend für unseren Glauben einstehen. Über den Glauben zu sprechen, das wirkt einfach unvernünftig und wirkt naiv. In der Kirchenpflege merken wir das, dass sich in den Kirchenaustritten der Ton verschärft hat. Sätze wie »Die Kirche passt nicht in die heutige Zeit« oder »Der Glaube an Gott ist nicht mehr zeitgemäß«, solche Sätze nehmen signifikant zu. Wie damals Paulus stoßen wir heute immer öfter mal auf Gegenwind und werden implizit oder manchmal auch ganz explizit mit dem Vorwurf der Spinnerei konfrontiert. Reagieren wir dann auch wie Paulus mit »Ich schäme mich des Evangeliums nicht«? Begegnen wir solchen Widerständen und Anfeindungen auch mit »Hier stehe ich, ich kann nicht anders«? Schließlich hat der christliche Glaube eine sehr lange Tradition. Wir müssen uns das mal klar machen. Der christliche Glaube hat eine viel längere Tradition als die wissenschaftlichen Bereiche, die heute Anspruch auf Gültigkeit erheben. Sollte diese christliche Tradition nicht auch weiter offensiv gepflegt werden? Was hat Paulus und Luther damals eigentlich solche Überzeugung, solche Standfestigkeit gegeben? Wenn Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann ist das ein Bekenntnis. Denn das Gegenteil von schämen ist bekennen, zu etwas stehen, stolz auf etwas sein. Wofür ich mich schäme, das möchte ich am liebsten verbergen. Schämen hat auch mit Verleugnen zu tun. Wenn ich mich für einen Kollegen schäme, dann verleugne ich ihn damit. Paulus dagegen steht unbeirrt zu dem, was er über Jesus erzählt. Und er hat guten Grund dazu, weil er sagt, es ist eine Kraft Gottes. Aus dem Glauben geht eine Kraft hervor, Kraft von Gott. Und Paulus spürt, im Glauben wird Gott wirksam in meinem Leben. Nicht nur für die Juden, schreibt er, sondern auch für die Griechen. Und damit meint er alle, die gar nicht an den Gott des Alten Testamentes glauben. Und auch nicht deshalb, weil die Menschen sich an die Gesetze aus dem Alten Testament halten, sondern allein aus dem Glauben an Jesus Christus heraus. Das hält Paulus hier gleich in der Einleitung zu seinem geistlichen Vermächtnis fest. Das Evangelium, die Botschaft vom Tod und von der Auferstehung von Jesus Christus, das ist Kraft von Gott. Vielleicht ist das genau eben diese Kraft, aus der Martin Luther heraus gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Eine Kraft, mit der du gar nicht anders umgehen kannst. Wenn du sie einmal wahrgenommen hast, dann kannst du nicht mehr so leben, als würde es diese Kraft nicht geben. Diese Kraft bewirkt etwas in dir, diese Kraft verändert dich. Und deshalb ist der Glaube, um den es hier geht, nicht einfach nur eine Ansichtssache, kein Glaube im Sinn von Vertrauen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich will es mal so glauben. Der Glaube ist viel tiefgründiger als das. Der Glaube ist eine Lebensdimension. Nicht glauben würde dann nicht bedeuten, daran zu zweifeln, dass es wahr sein könnte. Alle, die glauben, haben natürlich auch ihre Zweifel. Zweifel gehört zum Glauben dazu. Zweifel sind kein Widerspruch für den Glauben. Nicht glauben heißt, so zu tun, als gäbe es das gar nicht. Es zu ignorieren. Wenn dich die Liebe packt, dann kannst du sie nicht wegmeditieren. Du kannst nur noch der geliebten Person aus dem Weg gehen und sie meiden. Paulus schämt sich des Evangeliums deshalb nicht, weil er erkannt hat, dass es Gottes Kraft ist und dass er sich dieser Kraft nicht entziehen kann. Diese zwei Verse, die ich vorgelesen habe, die strotzen nur so vor Begriffen, die alle von Gott auskommen. Offenbarung, Kraft, Gerechtigkeit, Rettung und auch das Evangelium. Das ist alles nicht menschengemacht, das kommt alles von Gott zu uns auf die Erde. Bei all dem kommt es nicht auf uns an. Gott verschafft sich Gehör, selbst wenn wir nicht die richtigen Worte finden. Das Evangelium wird vom Glauben empfangen und steht dem Glauben offen. Das ist in dieser komischen Formulierung aus Glauben in Glauben, schreibt Paulus. Das ist nur in der Dimension des Glaubens möglich. Und allen anderen Ebenen erschließt sich das nicht. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, es gibt keine logische Erklärung, gibt auch keine emotionale Gewissheit. Wir haben auf diesen anderen Ebenen nichts in der Hand. Aber das ist nicht tragisch, denn das gilt ja auch für ganz viele andere Dinge im Leben. Für die Liebe, für das Vertrauen, für die Freundschaft oder für die Hoffnung. Auch da haben wir nirgendwo irgendeinen Beweis in der Hand. Wir alle kaufen für morgen ein, ohne zu wissen, ob wir morgen überhaupt noch leben. Das ist einfach das Vertrauen, dass ich morgen noch lebe. Glaube ist keine Ansichtssache. Glaube ist eine Lebenseinstellung. Und wir dürfen nie vergessen, Aussagen wie Gott gibt es nicht oder nach dem Tod ist alles vorbei oder ich glaube nur an das, was ich sehen und anfassen kann. Auch das ist nur ein Glaube, genauso wie unser Glaube. Die, die so reden, Gott gibt es nicht, ich glaube nur an das, was ich anfassen kann, nach dem Tod ist alles vorbei. Die so reden, sind keine Realisten, wie sie von sich selber behaupten, das sind einfach Pessimisten. Hier stehe ich kann nicht anders. Wenn wir im Leben als Veganer, als Anhänger der Homöopathie, als FCB-Fans, als Tierschützer, Umweltschützer, Traditionalisten oder Freigeister für unsere Überzeugungen einstehen, dann sollten wir das erst recht für unseren Glauben tun. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, eine Kraft Gottes ist es. Der Glaube lebt vom Austausch und vom Weitererzählen. Das ist das Geheimrezept vom Erfolg der Christenheit seit ihren Anfängen. Paulus macht uns Mut. Der Glaube ist eine Wirklichkeit, mit der wir in unserem Alltag ganz selbstverständlich umgehen können. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft Gottes ist es, die nicht spurlos an uns vorübergeht. Selbst wenn wir stammeln und nicht die richtigen Worte finden, wird sich das Evangelium machtvoll weiter ausbreiten, wie in den letzten 2000 Jahren, auch bei uns und für uns. Denn es ist kein Menschenwerk, das untergehen könnte, sondern Gottes Werk, das sich nicht verhindern lässt. Lasst uns also, wie Paulus, von dieser Kraft Gottes reden, die wir empfangen haben, und in Wort und Tat das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Sprechen wir von dem Grund, der unser Leben trägt. Hier stehe ich kann nicht anders. Amen.